Guten Morgen, alle zusammen. Vielleicht habt ihr heute Morgen, als ihr mit dem Auto hierher gefahren seid, gedacht, euer Leben wäre ganz schlimm, weil die Spritpreise so hoch sind. Und ob ihr es euch überhaupt noch leisten könnt, hierher zu fahren. Aber wenn wir dann hören, dass 60 Kinder auf dem Weg nach Basinghausen sind, beziehungsweise schon dort angekommen, die ihre Heimat verlassen mussten, dann rückt das alles gleich in eine ganz andere Perspektive. Und so ist es oft in unserem Leben, dass viele Dinge, die wir so erleben und die wir so wahrnehmen, eine Frage der Perspektive sind. Jetzt gerade im Frühjahr, finde ich, wenn das Wetter besser wird, dann geht es mir extrem so, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ich morgens aufwache und draußen strahlt schon so die Sonne in mein Fenster rein, dann geht es mir richtig gut, normalerweise. Dann bin ich schon richtig, habe ich schon richtig gute Laune und denke, jetzt kann eigentlich nichts Schlimmes mehr passieren. Alle Probleme meines Lebens werden dann so ganz klein und ich denke mir auch, heute wird ein herrlicher Tag. Und dann gibt es Tage, da kann alles noch so gut laufen, wenn der Morgen schon anfängt mit so einem grau zugehängten Himmel und dann wieder Wind, der Wind schmeißt immer meinen Oleander um im Garten, dann komme ich raus und da liegt schon der Oleander, dann ist meine Laune schon da unten. Dann kann passieren, was will und ich werde trotzdem den ganzen Tag damit zu kämpfen haben, dass ich schlechte Laune habe. Es gibt so ein paar Menschen zum Glück, die bringen mich dann wieder zum Lächeln. Aber ihr kennt es wahrscheinlich. Es ist sehr stark abhängig, zum Beispiel, also es ist auch ein Beispiel dafür, wie sehr die Perspektive auf den Tag beeinflussen kann, wie wir Dinge wahrnehmen oder nicht. Ja, manchmal können schlimme Dinge passieren und wir nehmen sie trotzdem relativ locker auf. Und manchmal können Kleinigkeiten uns schon so aus der Fassung bringen. Ja, so wie bei meiner Mutter früher, da war das auch so. Ich weiß, ich hoffe, sie ist in Ordnung, wenn ich das erzähle, aber ist ja auch schon lange her. Da war das auch oft so, wenn die gestresst war von uns Kindern. Dann waren es oft so ganz kleine Kleinigkeiten, die dann das Fass zum Überlaufen gebracht haben. So, keine Ahnung, da habe ich mir dann irgendwie die Schokoladenhand am T-Shirt abgeschmiert und dann ging es aber los. Dann brach sie in Tränen aus und wir wussten gar nicht, was ist jetzt los. Nur weil das T-Shirt jetzt dreckig ist. Aber das sind dann oft so Kleinigkeiten, die dann gar nicht mehr wirklich so schlimm sind, aber die einfach aus dieser Perspektive, aus dieser negativen Perspektive heraus betrachtet, einem dann absolut den Rest geben. Oder auch jetzt gerade, finde ich, in dieser Situation bemerkt man das wieder extrem, wo plötzlich Krieg herrscht in Europa, wie sehr unsere Perspektive sich innerhalb kürzester Zeit gewandelt hat auf unser Leben hier in Deutschland. Ja, vorher war es für uns völlig selbstverständlich, dass wir in Deutschland hier in Frieden leben. Wir haben uns nie groß Gedanken gemacht, haben uns eigentlich immer über die Bundeswehr beschwert. Und auf einmal innerhalb von einer Woche ändert die Bundesregierung ihre Meinung von wir liefern keine Waffen in Kriegsgebiete zu. Wir investieren auch noch zusätzlich zu den Waffen, die wir liefern, 100 Milliarden Euro in Deutschland, um irgendwie Kampfjets zu kaufen. Und keiner hat sich beschwert. Also es haben sich schon ein paar beschwert, aber wenige haben sich beschwert. Erstaunlich wenige haben sich beschwert. Weil plötzlich unsere ganze Wahrnehmung in eine ganz andere Perspektive gerückt wurde. Und ich habe zum Beispiel nie darüber nachgedacht, ob im Supermarkt Mehl vorhanden ist oder nicht. Jetzt wollte ich am Donnerstag für den Glaubenskurs gerne Pfannkuchen backen. Hatte schon alle Zutaten bis auf das Mehl und wundere mich, warum ich das Mehl nicht finde im Kaufland. Auf einmal fiel mir das wieder ein und tatsächlich war keine einzige Tüte Mehl mehr vorhanden. In dem ganzen Laden nicht mal mehr Körner. Wer malt denn heute noch Körner zu Mehl? Also ein paar Hobbybäcker vielleicht, aber die... Also so viele kann es nicht geben, dass jetzt keine Körner mehr da sind. Naja, jedenfalls mussten wir dann auf Reis ausweichen. Ich frage mich ja auch, warum kaufen die Leute den Reis nicht leer? Naja, egal, das ist nicht wahrscheinlich sowieso nicht rational nachzuvollziehen. Rational nachzuvollziehen ist auch nicht die Reaktion unseres Protagonisten in der heutigen Geschichte, die ich euch vorlesen möchte, oder in dem heutigen Bibeltext. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, wenn ihr in den Kindergottesdienst gegangen seid. Elia. Ach, kurze Frage noch vorher. Wer von euch hat eigentlich schon mal 450 Baals-Propheten mit dem Schwert umgebracht? Gut. Ach, okay. Gut, also keiner so. Vielleicht auch 400 würde auch schon reichen. Keiner, gut. Also es wird schwierig dann für euch, den Text nachzuvollziehen, aber ich versuche den trotzdem irgendwie lebendig zu machen für euch. Und zwar war es nämlich so, ich erzähle kurz die Story, eigentlich müsste ich die ganzen zwei Kapitel vorlesen, aber das wäre zu lang. Deshalb erzähle ich euch ganz kurz, was vorher passiert ist, so eine Art Zusammenfassung. Und zwar, Elia streitet sich mit Ahab und Isabel. Ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht, habe mich vorhin die ganze Zeit gefragt, Isabel oder Isabel? Isabel? Isabel. Nee, ich nenne sie einfach Isabel. Oder Isabel? Isabel. Okay, ich nenne sie Isabel. Wahrscheinlich ist es falsch, aber wir sehen darüber hinweg. Also, Isabel und Ahab, mit denen streitet sich also Elia. Elia sagt, ihr sollt umkehren, zurück zu Gott. Und die halten aber fest an ihren falschen Göttern. Und zwar an Baal und Asherah. Und so kommt es dann, dass der Elia sich also streitet und sagt, lasst doch eure Propheten, 450 Baals Propheten, gegen mich antreten, sozusagen in einem Contest, wer den wahren Gott vertritt. Ja, Gott hatte es nicht regnen lassen im Land für lange Zeit, weil das Volk abtrünnig geworden war. Und so steht dann also Elia da auf diesem Hügel, wo der Contest stattfindet und beide. Also erst bauen die Baals-Propheten einen Altar. Elia sagt, schlachtet den Stier und opfert den dann eurem Gott. Und der Gott, der wahre Gott von unseren beiden Göttern, der soll dann Feuer vom Himmel herabfallen lassen und das jeweilige Opfer von dem Altar sozusagen aufzehren. Und so machen sie es dann auch. Die Baals-Propheten machen zuerst den Altar, opfern da ihren Stier und es passiert nichts. Also sie tanzen, sie machen, sie fangen sogar an, sich zu ritzen und es kommt aber kein Feuer. Und dann als nächstes kommt Elia, der baut also auch einen Altar, opfert auch seinen Stier, lässt sogar noch Wasser drüber gießen, drei Eimer und betet dann zu Gott und tatsächlich kommen Flammen und fressen dieses Opfer auf. Und Elia zeigt damit, dass er den wahren Gott vertritt und ist dann wie in so einem Art Rausch. Er packt dann diese Baals-Propheten zusammen mit dem Volk, was ja dann gesehen hat, dass der Gott, den Elia vertritt, der wahre Gott ist. Sie packen die Baals-Propheten und Elia schlachtet mit einem Schwert, schlachten steht tatsächlich auch in der Bibel, schlachtet mit seinem Schwert 450 Baals-Propheten dort am Fluss. So, das war jetzt, was bisher geschah. Und jetzt als nächstes geht es weiter in Kapitel 19 und das lese ich euch jetzt vor. Ahab, der König, berichtet Isabel alles, was Elia getan hat und dass er die Propheten Baals umgebracht hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit nicht ihn ebenso umbringen werde, wie er meine Propheten umgebracht hat. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. In Beersheba, an der Südgrenze von Juda, ließ er seine Diener zurück. Und er wanderte allein weiter einen Tag lang nach Süden in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er, lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte, steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Elia stand auf und aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Da hörte er plötzlich die Stimme des Herrn: Elia, was willst du hier? Elia antwortete: Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels, und die ganze Welt ereifert. Denn die Leute von Israel haben deinen Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben. Und nun wollen sie auch mich noch töten. Der Herr sagte: Komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin. Ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen, aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme fragte ihn: Elia, was willst du hier? Er antwortete: Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt, ereifert, denn die Leute haben ihren Bund mit dir gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich alleine bin übrig geblieben und nun wollen sie auch noch mich töten. Da befahl der Herr: Geh den Weg zurück, den du gekommen bist, gib es das nach Damaskus und salbe dort Hazael zum König von Syrien. Darauf salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König und von Israel, und Elisha, den Sohn Schaphats aus dem Dorf Abel-Mehola, zum Propheten, zu deinem Nachfolger. Wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den wird Jehu töten, und wer sich vor Jehu retten kann, der kommt durch Elisha um. Aber ich werde dafür sorgen, dass in Israel 7000 Männer am Leben bleiben, alle, die nicht vor Baal niedergekniet sind und sein Bild nicht geküsst haben. So, jetzt brauche ich eigentlich auch gar nicht mehr viel sagen, der Text ist schon so lang, aber es ist ein faszinierender Text. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr ihn hört. Es ist eigentlich ein Wechselspiel der Emotionen. Man ist erst schockiert von diesen 450 Propheten, von diesen 450 Priestern, die er umgebracht hat. Dann kommt plötzlich diese ruhige Phase, dann diese Gottesbegegnung am Horeb und dann wieder der Auftrag, das Weitergehen und dann schon wieder die Aussicht von Krieg so am Horizont. Also ganz wilder Text. Und die Frage, der ich heute mit euch nachgehen will, ist die Frage: Wie kann ich eine Perspektive für mein Leben einnehmen, die gesund ist? Wie kann ich die Perspektive Gottes für mein Leben annehmen, die mich gesund macht? Und zuallererst, ich will diesem Text so ein bisschen nachgehen mit drei Fragen. Erste Frage: Warum geht es Elia so schlecht? Zweite Frage: Was tut Elia, damit es ihm besser geht? Und die dritte Frage: Was tut Gott mit Elia? Diese drei Fragen, und ich glaube, dass an diesen drei Fragen dann auch vielleicht deutlich wird, was dieser Text mit uns zu tun hat, auch wenn wir keine 450 Priester umgebracht haben. So, die erste Frage: Warum geht es Elia so schlecht? Also man fragt sich doch, er hat ja gerade ein Wahnsinnswunder erlebt. Ja, dieses Wunder, dass Gott sein Opfer angenommen hat und das der Baals-Propheten nicht angenommen hat. Also er alleine gegen 450 Priester und er gewinnt diesen Contest. Da würde man sich doch freuen, da denkt man doch, der muss ja eigentlich jetzt richtig bestärkt sein in seinem Glauben. Was kann Besseres passieren, als wenn man so eine krasse Glaubenserfahrung macht? Und stattdessen, dann kommt eine Frau oder beziehungsweise der Bote von einer Frau, der ihm sagt: Ich werde dich umbringen lassen. Und seine ganze Laune kippt von da oben, von: Ich bringe 450 Männer alleine um, zu: Oh, ich Armer, jetzt geht's mir aber an den Kragen. Ja, also das ist ein Wahnsinnsumschwung und man fragt sich, woher kommt dieser Launenwechsel? Oft wird dieser Text interpretiert so ein bisschen als Burnout-Erzählung. Und ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Weil Burnout kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass das jetzt hier der Zeitpunkt ist, wo Elia Burnout hat. Also ich will damit nicht sagen, es gibt kein Burnout oder Burnout ist nicht gefährlich. Viele Leute haben Burnout und es ist eine sehr ernstzunehmende Erscheinung. Aber Elia hat jetzt hier, es gibt keinen triftigen Grund, warum er jetzt ausgerechnet einen Burnout haben sollte. Also er ist ja eigentlich am absoluten Hoch seiner Erlebnisse und er hat ja jetzt auch, außer vielleicht, ich weiß nicht, wie anstrengend das körperlich ist, 450 Leute zu töten, aber wahrscheinlich hat er jetzt sonst auch nicht mehr gearbeitet als vorher. Ich glaube, was ihn letztendlich hier so runterzieht, ist eher die Tatsache, dass er feststellt, was er da getan hat. Das wird hier nämlich so ein bisschen vielleicht im ersten Moment gar nicht hinterfragt, warum hat er eigentlich 450 Leute umgebracht. Aber ihr müsst mal darauf achten, in dem Text heißt es an keiner Stelle, dass Gott das gut geheißen hätte, dass er diese 450 Leute umbringt. Und eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, müssen wir uns schon fragen, vertreten wir wirklich die Ansicht, dass Gott ein Gott ist, der einfach 450 andersgläubige Priester so umbringen lässt? Nur weil sie irgendwie an den falschen Gott geglaubt haben. Also da gibt es keinen Anhaltspunkt in diesem Text zu sagen, das war jetzt alles so ganz einfach richtig, was er da gemacht hat. Und deshalb sagt er ja auch später zu Gott zweimal, Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich ereifert. Also er merkt wohl selber, dass es so ein bisschen über ihn gekommen ist. Mal ganz, ganz gelinde gesagt. Ja, also 450 Leute bringt man ja nicht einfach so mal um. Und diese Tatsache, dass er 450 Leute umgebracht hat, die scheint nicht spurlos an ihm vorbeizugehen. Er war ja vorher kein Mörder, er war auch kein Kriegsherr. Er hat vorher nie Krieg geführt, nie jemanden umgebracht. Und jetzt auf einmal wird er zum Gewalttäter sozusagen. Und ich glaube, diese Tatsache, die ist die, die ihn jetzt letztendlich an den Boden bringt. Nämlich, dass er feststellt, er hat den Feind, den er die ganze Zeit bekämpft hat, also Isabel und Ahab, die nämlich eine Gewaltherrschaft über die Richtiggläubigen ausgeübt haben und die Propheten Gottes umbringen haben lassen, er hat sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Er hat letztendlich genauso wie sie Gewalt und Blut walten lassen statt Liebe und Gottes Wort. Und ich glaube, diese Erkenntnis erschüttert ihn, weil er jetzt merkt, es fällt auf ihn zurück. Im ersten Buch Mose, ganz am Anfang, nach der Sintflut-Erzählung, sagt Gott zu Noah, wer das Blut eines anderen Menschen vergießt, von dem werde ich es zurückfordern. Und vielleicht ist es dieses Gefühl oder diese Vermutung, die Elia jetzt beschleicht, dass hier auf ihn zurückfällt, was er im Eifer getan hat. Und so zieht er sich zurück in die Wüste. Also das ist die Frage, warum geht es Elia so schlecht? Ich behaupte, es geht ihm so schlecht, weil er merkt, dass er, ohne es zu wollen, in dem Moment, in dem er Gott eigentlich am meisten dienen wollte, plötzlich die Perspektive des Feindes angenommen hat. Dass er in dem Moment, in dem er sich eigentlich am krassesten für Gott investieren wollte, plötzlich automatisch zu den Waffen der Feinde gegriffen hat und sie mit ihren Mitteln geschlagen hat und nicht mit den Mitteln, die Gott vielleicht vorgesehen hatte. Und da steht er jetzt erschüttert über sich selber wahrscheinlich, vielleicht auch erschüttert überhaupt über die Ereignisse der letzten Tage. Vielleicht hat er sowas wie so eine posttraumatische Belastungsstörung, ich weiß es nicht. Aber sowas geht ja nicht spurlos an einem Menschen vorbei. Und so zieht er sich jetzt zurück in die Wüste und zwar mit einem Grund, nicht um da irgendwie zu beten oder um da irgendwie nochmal so ein paar stille Zeittage zu haben oder irgendwie Tage der Reflexion, sondern um zu sterben. Da nimmt die Bibel kein Blatt vor den Mund, er setzt sich da unter so einen Ginsterbusch Und da will er gerne sterben. Da sagt er zu Gott, nimm mein Leben von mir. Und ich glaube, an diesem Punkt können wir vielleicht anknüpfen. Wo ist der Ginsterbusch in deinem Leben, unter den du dich setzt und sagst, ich bin am Boden angekommen? Wo sind die Situationen in deinem Leben, wo du vielleicht so sehr die Perspektive des Feindes angenommen hast, dass du erschrickst darüber, was du aus deinem Leben gemacht hast? Und dass du dich vielleicht hinsetzt und sagst, ich habe alles vor die Wand gefahren. Ich habe mit meinem Leben etwas gemacht, was überhaupt nicht sein kann im Sinne dieses Gottes, der mich eigentlich beauftragt. Und bei Elia ist es ja noch besonders, weil er ja ein Prophet Gottes ist. Er hat ja sein ganzes Leben Gott ganz bewusst gewidmet und dem Auftrag Gottes gewidmet. Und so sitzt er da unter diesem Ginsterbusch und will einfach nur noch sterben. Und was tut Elia? Das ist ja die nächste Frage. Was tut Elia in dieser Situation? Er möchte sterben, ja, das ist Punkt 1. Das ist aber nicht ein Punkt, den ich euch empfehlen kann. Also es wäre jetzt kein Handlungsschritt für nach der Predigt, setzt euch erstmal hin und sterbt oder wollt sterben. Sondern er möchte sterben, aber er betet dabei zu Gott. Und ich glaube, das ist hier der entscheidende Punkt der Wendung in dieser Geschichte. Also er sitzt hoffnungslos unter diesem Ginsterbusch. Er ist schockiert über sich selber. Er ist am Boden und mit zerbrochener Hoffnung. Er hat Angst, selber mit seinem Leben bezahlen zu müssen für das, was er gemacht hat und will lieber dann eben selber aus eigenem Willen heraus sterben. Und in dieser Verzweiflung betet er zu Gott. Ein kurzes Gebet, nimm mein Leben von mir. Interessant ist auch, dass Gott dieses Gebet gewissermaßen auch erhört, gar nicht viel später. Da wird Elia nämlich dann in den Himmel aufgenommen zu Gott. Also er wird tatsächlich bald sterben. Zumindest, also wenn man Sterben so interpretiert, dass er nicht mehr auf dieser Erde dann lebt. Also er wird tatsächlich in den Himmel aufgenommen, aber er betet zu Gott. Also er erkennt in dieser Situation, ich habe zwar mich übermannen lassen von der Perspektive des Feindes, aber er sucht wieder die Perspektive Gottes und kann sie aber erstmal nicht finden. Und da unter diesem Busch passiert etwas, was er vielleicht gar nicht erwartet hätte. Man kann so ein bisschen, finde ich, aus dem Text heraushören, was Elia vielleicht sich gewünscht hätte. Und zwar dadurch, dass er später im Text zweimal Gott vorjammert, ich nenne das jetzt mal vorjammert, was eigentlich sein Problem ist. Und zwar sagt er, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, als ich es vorgelesen habe, zweimal: Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt, ereifert. Denn die Leute von Israel haben den Bund mit dir gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und haben deine Propheten umgebracht und jetzt wollen sie auch mich töten. Also ich bin alleine übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich töten. Und vielleicht, es scheint so ein bisschen, als würde er von Gott Mitleid erhoffen. Oder als würde er von Gott irgendwie erhoffen, dass Gott ihm so auf die Schulter klopft und sagt, nee, Elia, du hast schon alles richtig gemacht. Glaub mir mal, wird schon alles wieder gut. Aber genau das passiert nicht. Sondern Gott schweigt an dieser Stelle und zwar fast unerträglich. Das tut schon fast weh, wenn man den Text liest, wie Gott zu dieser Gewalttat und zu diesem großen Wunder, was gerade eben passiert ist, nichts sagt. Vorher spricht Gott die ganze Zeit mit Elia. Er gibt ihm ständig Aufträge, er schickt ihn dorthin. Und jetzt schweigt Gott. Aber er schweigt nicht ganz, sondern er schickt ihm einen Engel, der ihm einfach was zu essen bringt. Und dann wacht Elia auf, isst und er schläft wieder ein. Und dann schläft er den ganzen Tag. Also er muss doch ganz schön erschöpft gewesen sein. Und dann wacht er wieder auf und wieder ist was zu essen da. Und er isst und dann bekommt er den nächsten Auftrag. Und ich glaube, das Schöne an diesem Moment in der Geschichte ist, dass Gott hier kein großes kein großes Aufgebot macht, er gibt ihm keine konkrete Anweisung, er gibt ihm auch keinen, der ihm irgendwie jetzt auf die Schulter klopft und ihn tröstet, sondern er gibt ihm erstmal ganz praktisch, was lebensnotwendig ist. Er gibt ihm einen Moment Pause und er lässt ihn einen Moment durchatmen. Und was ich aus dieser konkreten Situation ziehe, ist, dass Gott manchmal Zeit nutzt, um unsere Perspektive zu wandeln. Ich persönlich bin ein sehr ungeduldiger Typ, wisst ihr wahrscheinlich schon. Ich möchte immer am liebsten, dass sofort was passiert. Ich kann es nicht ertragen, wenn eine Situation irgendwie ungelöst ist und ich muss noch warten, bis was passiert. Ja, vielleicht geht es euch ähnlich, vielleicht seid ihr aber auch ganz geduldige Leute. Ihr könnt immer 2 Jahre warten, bis sich irgendwas tut in eurem Leben. Aber ich will immer am liebsten, dass es so schnell wie möglich gelöst wird, gerade wenn es so konfliktreiche Situationen sind. Und ich glaube, was wir aber aus dieser Stelle lernen können, ist, dass Gott manchmal auch einfach Zeit nutzt, Zeit, in der wir einfach still sitzen oder liegen oder schlafen dürfen, um ein Umdenken in unserem Kopf irgendwie anzuregen. Und es scheint ja bei Elia was stattzufinden, denn nach diesen 2 Nächten will er nicht mehr sterben, sondern ist er bereit, 40 Tage und Nächte durch die Wüste zu wandern. Also da muss er schon nochmal ganz schön Energie getankt haben von diesen 2 Mahlzeiten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von 2 Fladenbroten und 2 Bechern Wasser hier so viel Energie bekommen würde oder Krug mit Wasser, dass ich da 40 Tage durch die Wüste laufen könnte. Ich glaube, ich könnte selbst mit Essen nicht 40 Tage durch die Wüste laufen. Ich war nach einem Tag schon platt, als wir in Israel waren. Und dann kommt er zum Berg Horeb und da passiert auch wieder was sehr Überraschendes. Brigitta hat das vorhin schon gesagt, eigentlich ein sehr überraschender Text. Und zwar zieht er sich in eine Höhle zurück und Gott spricht in dieser Höhle zu ihm und fragt ihn, was machst du hier? Und das ist eine Frage, die für mich genau in die gleiche Kerbe schlägt, wie dieser Krug mit Wasser und dieses Brot, was Gott dem Elia gegeben hat. Ja, Gott überrumpelt ihn nicht, Gott gibt ihm keine konkreten Anweisungen, sondern Gott fragt einfach erstmal, was machst du eigentlich hier? Jetzt könnte Elia eigentlich sagen, der Engel hat mich doch hierher geschickt. Ja, der Engel hat doch gesagt, ich soll laufen. Aber das sagt er nicht, sondern Elia braucht erstmal jemanden, der ihn anhört, ja, eine Art Seelsorger. Und jetzt schüttet er sein Herz vor ihm aus und sagt ihm diese Perspektive, ich bin der Einzige, der übrig ist. Ich bin wütend geworden und ich bin der Einzige, der übrig ist. Und was lesen wir 2 Kapitel vorher und auch später nochmal? Es gab noch mindestens 1000 andere Propheten, die Gott bewahrt hat. Also so alleine kann er nicht gewesen sein. Aber das ist diese Perspektive, die er eingenommen hat, weil er sich so sehr in den Feind reinversetzt hat und so sehr mit den Mitteln des Feindes gekämpft hat, dass er sich ganz alleine gefühlt hat in dieser Situation. Und ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und wie reagiert Gott? Wieder sagt Gott nicht, ach du armer Elia, das tut mir aber leid, ich schicke dir meine Armee von Engeln und dann kämpfen wir weiter. Sondern Gott sagt, geh raus aus der Höhle, ich werde an dir vorübergehen. Und dann passieren diese krassen Naturereignisse, ein Wind, der die Felsen von den Bergen runterschmeißt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, also Wind schmeißt zwar meinen Oleander zum Beispiel um, aber keine Felsen von den Bergen. Habt ihr je schon mal erlebt, dass Wind dafür gesorgt hat, dass Felsbrocken von den Bergen abbrechen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Der Wind, also so prallt er ja nicht gegen die Felsbrocken normalerweise. Aber das muss ein heftiges Naturereignis gewesen sein. Dann dieses Erdbeben, dann dieses Feuer. Und Elia weiß irgendwie instinktiv, dass in all diesen Naturereignissen nicht Gott spricht. Und ich glaube, hier passiert der entscheidende Wandel, wo Elia erkennt, dieser Eifer, diese Wut, dieses Umbringen von den 450 Priestern, das war nicht die Sprache Gottes. Das war nicht die Perspektive, die Gott für mein Leben möchte. Und in diesem Windhauch, der dann kommt, in diesem kleinen Wind, diesem zarten Säuseln, da erkennt er die wahre Sprache Gottes. Und ich glaube, das ist genau das, was wir manchmal in unserem Leben brauchen. Wir brauchen manchmal genau diesen Wandel von dem Wilden, von dem Trubeligen, von den verkehrten Ansichten dieser Welt, von den verkehrten Perspektiven dieser Welt hin zu der leisen, aber heilenden Sprache Gottes. Hätte Elia überhaupt die Stimme Gottes hören können, wenn er nicht vorher diese 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste gewandert wäre? Ich weiß es nicht. Und jetzt die dritte Frage: Was tut Gott mit Elia? Nach dieser Begegnung in dem Wind fragt Gott Elia noch einmal: Was machst du hier? Und Elia antwortet wieder mit genau dem gleichen Satz. Wieder schüttet er sein Herz vor Gott aus und er sagt: Diese Wut, das kam über mich, diese Wut und diese Angst, dass ich der Einzige bin, der noch übrig ist. Und wieder reagiert Gott nicht auf das, was Elia sagt, sondern er sagt zu ihm: Geh los und mach weiter, wie ich dir sage. Heißt es, Gott interessiert sich nicht für uns? Heißt es, Gott hat sich nicht dafür interessiert, wie es Elia ging? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, Gott wusste, es hätte Elia nicht gut getan, wenn er auf diesem Problem mit ihm ewig rumgeritten wäre. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Umgang habt mit Menschen, die immer so jammern. Ja, die immer so, es gibt so manche Leute, die tendieren dazu, oder wahrscheinlich jeder von uns in manchen Lebenslagen, die tendieren dazu, dann, wenn es einem schlecht geht, einfach so richtig zu jammern. Ich war immer so bei den Pfadfindern, wenn wir gewandert sind und nach den ersten 10 Kilometern taten mir die Beine weh, dann war ich immer der Erste, der richtig losgejammert hat. Das war schon berüchtigt, immer jetzt fängt Samuel wieder an zu jammern. Und dann konnte ich auch klagen, dann war alles schlimm. Dann war der Rücken tat weh, die Beine taten weh, das Wasser war irgendwie auch nicht lecker genug und was weiß ich. Also ich konnte immer irgendwas finden zum Jammern. Und das Schlimmste ist, wenn dann es Leute gibt, die sagen: Ja, du hast ja recht, dir geht's ja so schlecht. Ja, sondern manchmal braucht man dann gerade Menschen, die einem die Perspektive wechseln, gerade rücken und die sagen: Mensch, Samuel, die Aussicht später auf dem Berg, wo wir da gerade hochlaufen, die wird für alles entschädigen. Das hat zwar dann jetzt in meinem Fall meistens nicht geholfen. Ich habe dann gedacht, ich will die Aussicht gar nicht sehen. Aber ihr versteht, was ich meine. Manchmal braucht man jemanden, der einen so ein bisschen wachrüttelt und der sagt: Hey, so schlimm ist es gar nicht. Und das Leben geht weiter. Ja? Und der nächste Schritt ist vielleicht gar nicht so schwierig, wie er aussieht. Oculi heißt der Sonntag heute. Brigitte hat es schon gesagt. Augen. Meine Augen schauen auf den Herrn. Und das ist genau das, was ich euch sagen möchte mit diesem Thema Perspektive. Es macht einen riesen Unterschied, aus welcher Perspektive man die Dinge betrachtet. Ich bin sehr groß. Ja? Ich betrachte immer alles von oben herab. Alle Menschen. So, zumindest optisch. Und für mich ist es zum Beispiel kaum wahrnehmbar, ob jetzt jemand 1,50 ist oder 1,70. Ja, manche, also mir fällt es manchmal erst auf, wenn sie wirklich direkt nebeneinander stehen und man sieht dann, oh, der ist ja doch wesentlich größer als der. Aber von hier oben sozusagen sehe ich meistens gar nicht, ob jetzt jemand so 20 Zentimeter kleiner oder 20 Zentimeter größer ist. Mir fällt nur auf, wenn jemand genauso groß ist wie ich, weil er mir plötzlich auf Augenhöhe dann gegenübersteht. Und genauso macht die Perspektive in unserem Leben, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, eben auch einen großen Unterschied. Wachen wir morgens auf und denken, boah, der Tag wird wieder richtig kacke? Oder wachen wir morgens auf mit der Einstellung, es kann was Großartiges passieren? Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens sozusagen. Und diese Perspektive, die macht auch in unserem Glauben einen riesigen Unterschied. Wache ich morgens auf mit der Perspektive, Gott hat mich geschaffen, Gott hat mir einen neuen Tag geschenkt in diesem Leben und er möchte mich gebrauchen für etwas Wunderbares in seinem Plan? Oder wache ich auf mit der Perspektive, oh, meine Nachbarn finden mich kacke, meine Outfits sehen alle blöd aus, meine Arbeitskollegen denken, ich bin faul und überhaupt, mein Auto ist auch noch schmutzig. War nämlich immer noch nicht in der Waschanlage. Ja, versteht ihr, was ich meine? Das macht einen riesen Unterschied. Und ich möchte euch ganz zum Schluss noch erinnern an Psalm 1 und der finde ich, drückt sehr gut aus, der erste Psalm, was die Perspektive für einen Unterschied macht. Wer kann ihn auswendig? Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Wort des Herrn oder am Gesetz des Herrn. Und ich glaube, genau das ist der entscheidende Unterschied in der Perspektive. Fragen wir nach den Leuten oder fragen wir nach der Perspektive der Leute, die Gott nicht kennen, die vielleicht sich orientieren an den Reichtümern dieser Welt oder an der Macht in dieser Welt oder an dem, was gut ankommt bei den anderen Menschen? Oder orientieren wir uns an dem, was Gott in unserem Leben tun möchte und tun kann an jedem Tag? Also lasst uns heute uns mal wieder unter unseren Ginsterbusch setzen und unsere Perspektive vielleicht von Gott wandeln lassen in manchen Punkten. Lasst uns unser Herz vor Gott ausschütten und unsere schmerzhaften Perspektiven von ihm verändern lassen, damit wir wieder Kraft haben für die Aufträge, die er uns geben möchte und für die er uns gebrauchen möchte. Amen.